begleitet mich heute im Gedanken circa 2000 Jahre zurück nach Griechenland. Die Stadt Athen, ein kulturelles Zentrum des Landes, Heimatstadt vieler Philosophen, die wir bis heute noch kennen und auch deren Sprüche man benutzt, Sokrates, Platon, Aristoteles. Und damals sehr bekannte Philosophen, die Paulus kennenlernte, waren Epikur, der Gründer des Epikureismus, und Zenon, der Gründer des Stoizismus. Die Epikureer lernten, dass das Lebensziel sei, Leid zu vermeiden. Würden wir alle ganz gerne machen, aber es geht nicht. Sie waren Materialisten. Sie verleugneten nicht Gott, lehrten aber, dass sich Gott jetzt nicht mehr um persönliche Probleme des Einzelnen kümmert. Also da nach dem Tod ja sowieso der Körper und die Seele einfach sich auflösen, lebe heute nach allen Möglichkeiten deines Glückes, leb's aus. Übrigens gibt es heute immer noch solche Denker. Lass uns heute leben, morgen haben wir nichts mehr. Eine andere Gruppe waren die Stoiker, deren Philosophie war, dadurch, dass Leid und Schmerz kann ich persönlich alles im Leben erreichen. Ich bestimme, ob ich Schmerzen habe, ich bestimme, ob es mir gut geht. Athen hatte zu damaligen Zeiten nicht mehr die Bedeutung wie in der Antike, wo in dieser Gegend 250.000 Menschen lebten. Als Paulus dahin kam, waren in der Stadt gerade mal 10.000 Einwohner. Und dort auf den Straßen von Athen begegnen wir Paulus, wie er sich umschaut und die wunderbarsten Gemälde, Statuen, Obelisk, was auch immer, bewundert. Paulus hatte seine Begleiter auf dem Weg gehabt, die ihn aber dann in Athen allein ließen. Und so geht er alleine durch die Straßen, bewundert die Werke der Stadt. Er wurde aber zornig, als er in der Stadt so viel Götzendienst feststellt. Es gab die tollsten Tempel, die tollsten Obelisken, die für irgendeinen Gott gebaut wurden, oder andersrum gesagt, es gab keinen Gott, den man nicht irgendein Haus, Tempel, was auch immer gewidmet hätte. Er diskutierte auf den Straßen mit Menschen, die da vorbeigingen, oder in den Synagogen, oder mit den Passanten, die sich dazu gesellten. Bei dieser Gelegenheit gerieten auch einige Philosophen, die interessiert waren, in eine heiße Diskussion. Deren hat diese Denkweise des Paulus überhaupt nicht gepasst. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, im Vers 18, aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Paulus hatte keine eigene Theologie, keinen eigenen persönlichen Gott wie die Philosophen. Die Philosophen, die Athener, die Griechen, waren sehr stolz darauf, dass jeder seine eigene Meinung über bestimmte Götter hatte. Und Paulus bringt nun was ganz, ganz anderes und er wird als Schwätzer genannt. In Kapitel 17, die Verse 19 und 20 lesen wir: Und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Lieblingsbeschäftigung der Philosophen waren Diskussionen stundenlange. Paulus nutzt die einzigartige Möglichkeit, die Chance, ihnen jetzt von dem wahren Gott zu erzählen, weil er sagt, er ist überall durch die Stadt gegangen und hat etwas entdeckt. Da stand ein Altar mit der Schrift dem unbekannten Gott gewidmet. Er lobte sie erstmal für ihre Religionsvielfalt und traf sie dann mit diesem Gott. Im Vers 28 desselben Kapitels heißt es, wie Paulus das erklärt: In ihm, also im Gott, leben und in ihm sind wir. All eure Philosophie, die ihr da verkündigt, ist nichts. Durch diesen Gott, den ich euch verkündige, leben wir. Bis hierher konnten sie ihm folgen. Aber als er von einem Gericht erzählt, von der Buße, da war es aus. Weil diese Theorie, die passte überhaupt nicht in ihr Glaubenskonzept oder in ihre Lebensideologie. Diese Aussage, wir würden Buße tun müssen, wir würden gerichtet werden, damit wollten sie nichts zu tun haben. Denn die Seele, die gibt es irgendwann nicht mehr. Und was redest du von wegen ein Gott, der ewig lebt? Wenn man mit Juden geredet hatte, für die war das wichtig, das Alte Testament zu präsentieren. Paulus allerdings erzählt von einem Schöpfergott, er bezieht sich aber immer wieder auf Jesus als den Retter dieser Welt. Für Juden ist so ein Bild eine Gotteslästerung, weil es keinen Messias geben soll. Nun spotteten so die Leute dort, weil Paulus eine ganz neue Lehre brachte. Wie sich das Wort Gottes zu allen Zeiten wiederholt. Leben wir nicht auch in der Zeit, wo Menschen über den Glauben spotten? Wo sie uns auslachen, wenn wir über den Gott, der noch lebt, reden? Ich bin selten abends zu Hause, aber ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, geschafft, eine Sendung zu sehen, Fleischesser gegen Vegetarier. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, war hochinteressant. Man hatte eine Gruppe Vegetarier und eine Gruppe Fleischesser für einige Wochen in separaten Räumen und auch ernährungsmäßig untersucht, davor und auch während und danach, mit Blutuntersuchungen, mit Gewicht, mit allem drum und dran, wo sich die Fleischesser dachten, dass sie ohne Fleisch an Stärke verlieren, dass sie nicht mehr die Ausdauer hätten und so weiter. Und zum Schluss dann doch was ganz Neues entdeckt haben, dass sie geistig frisch waren, ohne Fleisch, und dass sie körperlich überhaupt nichts an ihren Kräften verloren haben. Was am Ende der Sendung dann gesagt wurde, dass eine weltweite Studie ergeben hatte, Text, dass die Adventisten, eine fromme Sekte, aufgrund ihrer gesunden Lebensweise im Durchschnitt 7 Jahre länger leben als die Fleischesser. Dass die Adventisten eine fromme Sekte. Da frage ich mich, wie lange müssen wir leben in diesem Land? Wie lange müssen wir predigen, dass Menschen feststellen, dass wir keine Sekte sind? Es ist immer noch nicht zu allen durchgedrungen oder wollen es nicht verstehen, dass wir wirklich nur Gott predigen, dass wir keine sekterischen Absichten haben. Und da frage ich mich, wo ist die Weisheit Gottes? Was müssen wir tun, damit Menschen begreifen, dass wir dem lebendigen Gott dienen, dass wir den lebendigen Gott kennen? Was müssen wir unseren Glauben modernisieren, damit Menschen ihn schmackhaft finden? Müssen wir überhaupt irgendwas verbessern in unserem Glauben, in unserer Mission? Hat nicht Jesus selbst am Kreuz, bevor er starb, mit letzten Worten gesagt, es ist vollbracht? Es ist vollendet? Was müssen wir denn daran noch verändern? Müssen wir unsere Wahrheit noch wahrer machen? Geht das überhaupt? Wie also sollen wir den Glauben und das Evangelium modernisieren? Wie können wir das den Menschen zeitnah, zeitgemäß präsentieren, damit sie uns verstehen? Woran liegt das? Müssen wir die biblische Wahrheit mit der Mode verdünnen, damit sie in die Zeit passt? Müssen wir die biblische Wahrheit schmücken? Müssen wir zurück zu unseren Wurzeln? Und wenn ja, was waren dann die Wurzeln? Was war das Original unseres Glaubens? Alles Fragen, die mich beschäftigen. Oder liegt es an der Verpackung unseres Glaubens? Verpacken wir das nicht schön genug, damit es nicht bunt ist und die Leute kein Interesse daran haben? Oder sollen wir alle eine hebräische Bibel haben mit dem Original? Was muss ich tun, dass Menschen mich annehmen? Wie muss ich das Wort Gottes predigen? Wie muss ich es ausleben, dass die Nachbarn auf mich aufmerksam werden? Dass sie sehen, diese Frau, dieser Mann, dieses Kind, Jugendliche hat einen für mich noch unbekannten Gott. Du und ich, wir kennen diesen unbekannten Gott. Und viele Menschen sind, obwohl sie sehend durch die Welt laufen, blind für den wahren Gott. Und Paulus sprach und vertrat diese Botschaft, an die er vom ganzen Herzen glaubte. Und diese Botschaft hast du und auch ich. Die Griechen fragten nach dem, was die Welt im Innersten des Menschen zusammenhält. Und da holte Paulus sie ab. Die Seele, das Innere, das, was ich denke, genau dorthin will Gott wirken. Und es ist heute noch so. Menschen leiden. Menschen suchen nach Freude, suchen nach Glück. Und das hast du und ich ihnen zu bieten. Weil wir diesen Unbekannten für sie, Gott, haben und kennen. Die Tiefe ihres Herzens, die Tiefe meines und deines Herzens erreicht, wenn ich es zulasse. Wer menschliche Weisheit sucht, wer die menschliche Philosophie sucht und nichts anderes will, der wird in die Tiefe fallen. Der wird im Götzendienst unten in einer innerlichen Leere leben müssen. Und Paulus beschreibt ihnen diese Lehre. Trotz euren vielen Göttereien hier habt ihr einen Altar für einen unbekannten Gott gemacht. Das heißt, ihr seid auch noch auf der Suche. Paulus redet von Gottes Barmherzigkeit. Die Welt ist heute alles andere als barmherzig. Die Welt braucht Liebe. Die Welt braucht Menschen, die frohe Botschaft der Liebe Gottes bringen. Es ist interessant, dass Paulus das gleiche Evangelium, aber immer wieder anders verpackt den Menschen verkündigt. Das liegt daran, dass er die Adressaten immer erreicht, immer persönlich redet und er sagt, ich bin allem alles gewesen. Das liegt aber daran, dass er Menschen gekannt hatte. Nicht, weil er mit Säufer getrunken hatte, nicht, weil er mit Sündern gesündigt hatte, sondern weil er sie gekannt hatte. Hatte das Evangelium so präsentiert, dass sie es verstehen konnten. Wie gut kennen wir Menschen um uns herum? Wie gut können wir ihnen helfen, genau dort, wo sie nach etwas Unbekanntem suchen? Nach etwas, was ihnen noch fehlt, zu ihrem, was auch immer sie alles haben. Du und ich, wir haben einen lebendigen Gott. Es gibt viele Gurus in dieser Welt oder selbstgenannte Propheten mit vergänglicher Philosophie. Es gibt viele Orte, wo die Menschen hingehen, weil dort irgendwas mal war. Oder ein Grab ihres Anbeters ist. Und du und ich, wir haben keine Pilgerstätten. Wir brauchen keine Pilgerstätten, weil wir einen lebendigen Gott haben. Einen Gott, der alle Begriffsgräber überstanden hat. Einen Gott, den der Tod im Grab nicht halten konnte. Wir haben Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den Lebendigen. Und diese frohe Botschaft, ihr Lieben, die überbietet alles. Diese frohe Botschaft ist für Menschen in der heutigen Zeit genauso aktuell wie damals zur Zeit des Paulus. Die Weisheit dieser Welt ist nichts. Ihre ganze Philosophie der Menschen führt sie in die Leere. Und die Botschaft des lebendigen Gottes ist die Rettung der Menschen. Die Botschaft ist die Liebe für die Menschen. Die Botschaft ist Vergebung, Freiheit aus der Sünde. Du und ich, wir sollen Menschen nicht in die Gemeinde führen. Wir sollen nicht Menschen in die Gemeinde führen, weil da gute Menschen sind, obwohl ich das hoffe. Wir sollen nicht die Menschen zu mir führen, wir sollen Menschen zu Christus führen. Und wenn sie Christus kennengelernt haben, diesen unbekannten Gott, werden sie mit uns Gottesdienste feiern. Ich wünsche mir für mich und für dich, dass wir diesen für viele noch unbekannten Gott repräsentieren. Wir sind Botschafter des Himmels auf dieser Erde. Und sie können durch uns den unbekannten Gott kennenlernen. Lasst uns diese Freude in die Welt posaunen. Lasst sie nicht egoistisch für uns behalten. Die Welt braucht die Botschafter Christi. Die Welt braucht die Freude an der Errettung, die Freude an der Vergebung. Und die können du und ich ihnen bringen. Gott segne uns dabei. Amen. Wir beten. Unser großer, gnädiger, allmächtiger Gott, hab Dank, dass du Menschen liebst. Herr, hab Dank, dass wir dich kennenlernen durften. Hab Dank, dass wir dich anbeten dürfen. Herr, schenke uns Menschen, die auf der Suche sind, dass wir ihnen einen lebendigen Gott beibringen können, dass wir ihnen erklären, wie du Menschen liebst. Herr, schenke uns offene Augen, dass wir die Leidenden sehen, dass wir die Suchenden finden. Schenke uns deine Liebe für Menschen, Herr, für die du gestorben bist. Schenke uns Herzen voller Liebe für Menschen, die leiden, dass wir ihnen helfen können, dass wir sie begleiten können. Hilf, Herr, dass noch viele Menschen dich finden, dich kennen und lieben lernen und eines Tages, wenn du wiederkommst, gerettet werden. Amen.